Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 347. Hallo Jochen.
Hallo Marcel.
Heute wollen wir uns mit Zalando beschäftigen, die ein Strategie-Update jetzt mal wieder gemacht haben und sich, ich finde, man kann es vielleicht so zusammenfassen, sich so ein bisschen der Realität gestellt haben, wenn wir dann auch nochmal auf unsere letzte Ausgabe von einem Jahr nochmal zurückkommen. Aber vielleicht willst du noch kurz noch was zu den Themen sagen, über die wir heute von Zalando besprechen wollen.
Ja, ich würde mal sagen, wenn Controller die Strategie machen, ist so ein bisschen mein Thema bei Zalando. Also sehr ernüchternd.
Jetzt hängst du schon wieder mit dem Controller.
Ja, muss ich. Ich wollte nicht BWLer sagen, weil du ja BWLer bist, also sage ich jetzt mal Controller. Und das ist schon alles sehr ernüchternd und unambitioniert und deswegen hat es trotzdem Hand und Fuß, also kann man machen, aber damit vergibt man sich natürlich in der Marktgestaltung eine Rolle zu spielen. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir zu kritisieren haben.
Ja, aber kommen wir zuerst zu unserem Werbepartner.
Hi, ich bin Femke. Bei Scale, der Commerce-Plattform für Enterprise-Marken, berate ich unsere Kunden, wie sie ihr E-Commerce-Geschäft noch weiter optimieren können. Ich spreche mit unseren Kunden regelmäßig über den enormen Druck auf die Profitabilität durch eine rückläufige Nachfrage und gestiegene Kosten und mit welchen Hebeln und Maßnahmen sie am besten gegensteuern können. Wir teilen Analysen, Insights und Best Practices. Darüber hinaus befasse ich mich natürlich auch mit Trends und Marktveränderungen und da wird eine Herausforderung für europäische E-Commerce-Player immer präsenter. Wachsende Konkurrenz aus China durch zum Beispiel Shein und Temu, die im Rekordtempo Marktanteile gewinnen. Gute Gründe, sich näher anzuschauen, was diese Marken so erfolgreich macht. Diese Player revolutionieren durch Reverse Manufacturing, also die Umkehr der klassischen Lieferkette, den E-Commerce-Markt. Dazu kommt eine smarte Kombination aus Social Commerce, Gamification und Influencer-Marketing, aber auch günstige Produktion und hohe personalisierte Rabatte. Bei Scale haben wir uns genau angeschaut, was wirklich dran ist an Shein und Temu und was Marken und Händler vielleicht sogar von ihnen lernen können. Was geht, was geht nicht? Zusammengefasst haben wir unsere Learnings in dem Guide New World Order, a Guide to Temu and Shein and the Best Practices You Should Steal. Wenn euch das Thema auch interessiert, besucht uns gerne auf scale.com und ladet euch den Guide herunter. Nicht vergessen, Scale wird mit AY geschrieben.
Ja, lass uns über Zalando sprechen. Du hattest es im Vorfeld, finde ich, im Vorgespräch hattest du es ganz gut zusammengefasst mit sinnvoll, aber unambitioniert, was sie jetzt machen. Und im Grunde genommen haben sie ja, wir haben in der 323 hatten wir über Zalando gesprochen. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, es war im April 23. Und da hatten wir darüber gesprochen, dass sie ihr Sortiment reduzieren, weil ne, aus verschiedenen Gründen, das war ja dann damals ein großes Thema, dass auch Händler von der Plattform gehen mussten. Und wir haben uns da auch relativ lange in der Ausgabe auch damit aufgehalten, dass sie sich selbst als die Default-Anlaufstelle sehen für den Online-Modehandel und dass das mit der Ausrichtung nicht zusammenpasst. Und jetzt ein Jahr später haben sie diesen Nordstein, den sie mal hatten als Default-Anlaufstelle, entsprechend jetzt auch ad acta gelegt.
Ja, also, ja, das ist halt so ein bisschen, ja, zweite Liga, aber hätte ich fast gesagt. Sondern sagen wir mal, wir wollen im vorderen Mittelfeld mitspielen. Wir sind jetzt im Qualitätssegment unterwegs und sind eben nicht mehr die erste Anlaufstelle. Und das kann man sich alles so definieren, wie man will. Aber das hat auch, wie gesagt, das hat auch in gewisser Weise Hand und Fuß. Es nimmt einem halt jegliche Chance, voranzukommen. Also ich glaube, der Treiber ist so ein bisschen, wie so eine Strategie entstanden ist. Und deswegen sage ich, von Controllern getrieben, weil im Prinzip hätte das genauso Otto machen können oder hätten andere das auch machen können. Das heißt, wenn erstmal Gewinnergebnis vor Wachstum steht. Und was wir auch damals schon an Zalando kritisieren, ist ja auch diese Risikoaversion, die Zalando hat, die sie eigentlich jetzt in den letzten 5 Jahren professionalisiert haben. Das hat man bei Corona gesehen, also wie extrem sie da auf die Bremse getreten sind, gerade im Vergleich zu About You, die in der Phase extrem profitiert haben. Das hat ihnen dann jetzt wieder in der Nach-Corona-Zeit genutzt. Da sind sie halt schneller in die Profitabilität gekommen als zum Beispiel in About You. Also hat immer alles sein Vor und Wider. Aber diese Risikoaversität, die zieht sich durch. Also wir versuchen sehr vorsichtig zu agieren. Wir versuchen kein Risiko einzugehen. Und für mich, ich versuche jetzt gleich in der Anfangszeit so ein bisschen ein paar Themen, die wir wahrscheinlich im Lauf der Ausgabe haben, reinzubringen. Für mich ist das so ein bisschen auch die Krux gerade. Die Online-Händler lernen halt jetzt, wie man mit Gewinn arbeiten kann. Und ich finde, ein Unternehmen nach Gewinn zu steuern, ist immer das Leichteste, weil da gibt's Regeln. Du sparst am Marketing, du sparst am Personal, du optimierst das, was du gut kannst und klammerst alles aus, was eben risikoreich ist, weil du es nicht gut kannst oder weil du es erst testen müsstest. Und dann optimierst du dich da so auf einen Vergangenheitsoptimum hin. Und das sieht man gerade bei Zalando im B2B-Bereich sehr schön. B2C-Bereich sehr schön. B2B ist ein anderes Thema. Da können wir separat nochmal drauf eingehen. Das geht in eine gute Richtung, auch wenn ich mir so ein bisschen eine andere vorgestellt hätte. Aber auch da ist Zalando so ein bisschen gehandicapt, weil sie eben bestimmte Dinge in den letzten 5 oder 10 Jahren liegen haben lassen. Und das ist so ein bisschen das Manko, was ich nicht mehr bei Zalando sehe. Also diese Gewinn vor Wachstum heißt eben auch, ich kann es mir sehr leicht machen, Anführungszeichen. Also ich habe ein Regelwerk, nach dem ich mich richten kann. Und das wird auch gutiert. Man hat ja auch gesehen, was Zalando als Strategie vorgestellt hat, an der Börse super angekommen, was einfach kurzfristig toll aufs Ergebnis wirkt und alles passt. Aber die Wachstumsdynamik ist komplett raus und das ist eigentlich so das Enttäuschende. Ich dachte eigentlich oder ich habe gehofft, dass der Onlinehandel dann, wenn jetzt diese Auf- und Abs vorbei sind, einfach dann wieder in einen Angriffsmodus geht und einfach das, was ja nach wie vor an Chancen und Potenzialen da ist, für sich nutzt. Und Zalando hat sich da jetzt mehr oder weniger raus aus dem Spiel genommen, was ich sehr bedauere natürlich.
Ich finde, das kann man auch sehr schön an der einen Grafik sehen, die du auch in dem Beitrag hattest. Zalando sieht sich nicht mehr als erste Anlaufstelle, vermute. Packen wir da noch alles in die Shownotes, kann man sich das auch nochmal angucken, wenn man es nicht gesehen hat. Dass man dann nochmal schön den Wachstumsrückgang, also die Verlangsamung des Wachstums von 21, 22 sehen kann. Und dann im Vergleich zu Shein, das ist ja dann letzten Endes auch, was du ja dann auch anmerkst, ne, dass wenn man sich jetzt als Best of Class sieht, hast du an einer Stelle auch geschrieben, dass es natürlich dann, wenn man sich die Klasse, in der man sich sieht, auch selbst definiert und dann entsprechend die Angreifer dann entsprechend rausnimmt. Und das passt auch dazu, ich hatte das bei mir jetzt auch im Briefing auch drin, hatte ich auch über Zalando geschrieben und dann hatte ich ja auch Shein fällt ja, ist ja in der EU auch mittlerweile so groß, dass es unter den DSA fällt und sie haben da verkündet, dass sie 108 Millionen monatliche aktive Nutzer haben in der EU, also EU-weit. Und da sieht man ja dann schon auch so ein bisschen, was letztendlich auch damit gemeint ist, ne? Wenn du auf einen Gewinn schaust, risikoavers bist, was dann entsprechend passieren kann. Und als letzten Punkt noch dazu, hatte ich jetzt im Vorfeld, als ich mir das nochmal angeguckt habe, bin ja nochmal auf deinen Beitrag vom Januar gestoßen, als du zum Movement gesagt hast, als Zalando sein eigenes Shein gebaut hat. Ne? Das war ja direkt Fabrik zu Consumer, der Ansatz günstig und so weiter. Was sie dann quasi von 2015 bis 2018 als Experiment hatten, als eine der Apps, die sie damals gemacht haben und dann eingestellt haben. Und da kann man schon schön sehen, finde ich, was passieren kann, wenn man solche Initiativen dann nicht vorantreibt. Das heißt ja nicht, dass jetzt Movement die Lösung gewesen wäre, aber sie haben sie ja nicht mit irgendwas anderem ersetzt.
Das ist der Punkt. Also man hat diese ganzen, also man ist natürlich im Grunde, kann man es auch andersrum formulieren, auf die Nase gefallen, weil alles mit allem, was man an Innovationsinitiativen gestartet hat. Wir haben ja damals auch, das haben wir ja, die ganze Mobile-Geschichte haben wir ja intensiv verfolgt und haben uns ja auch zum Teil gefragt, warum gehen sie eigentlich so einen eigenartigen Weg dann mit bestimmten Mobile-Themen, wo du einfach merkst, nee, Zalando ist nicht wirklich Tech-Konzern klassisch oder hat dieses Denken jetzt ein Online- Plattformdenken nicht so drin, was damals auch okay war, weil das war ja in der frühen Plattformzeit. Aber wenn man es eben wirklich an den US-Playern vergleicht oder die halt mit so einer DNA da rangehen, hat man schon gesehen, da passieren ein paar sehr grundsätzliche Fehler, wie man Dinge aufzieht, angeht, also gemeinsamer Login und solche Sachen waren da unsere Themen, wo du einfach gesehen hast, da müsste man noch sehr viel lernen. Konzeptionell war das ja alles super und sehr ambitioniert und nach vorne und auch diese Mobile-Themen aufgegriffen. Und das ist genau der Punkt. Es ist durch nichts ersetzt worden. Das heißt, es ist durch die Plattformstrategie an sich ersetzt worden, die jetzt künftig dann B2B-Strategie heißt. Also der Arm ist in Ordnung, aber nutzerseitig, interface-seitig, Shopping-Experience-seitig ist nichts passiert. Und alles, was jetzt so in den Ankündigungen ja drin war, also deswegen haben sie ja High Snobite übernommen, damit sie schön Stories machen können und so in dem Super-Premium-Bereich aktiv sind, ist ja mehr PR Story-Geschichte, als dass es wirklich einen Business-Impact hätte. Sonst würde man das ja auch an den Wachstumsraten und an solchen Themen sehen. Das ist alles eher so Inszenierung. Da können wir gut was verkaufen. Und was eben fehlt, und das ist der Punkt, nichts ersetzt, was wirklich Impact hätte, was die was die Shoppingwelt voranbringt, die Modewelt, wo man sagen könnte, da kann Zalando am Puls der Zeit irgendwie agieren und was voranbringen. Da nehmen sie sich komplett raus und das ist auch wirklich, ja, das ist seit 10 Jahren, mehr oder weniger, naja, noch nicht ganz, seit die Initiativen eingestellt worden, nicht mehr da. Und das ist schwierig, weil das ist eine Kompetenz, die einfach fehlt und die du, glaube ich, brauchst als Tech-Player, sage ich jetzt bewusst. Mode-Player vielleicht gar nicht so unbedingt. Also wer nur seinen Modehandel und Modeplattformgeschäft beherrschen will, dann nicht. Aber wer vorne mitspielen muss, braucht entweder sowas oder, deswegen gut das Beispiel nochmal gebracht, wie eben Shein sagt, wenn man Shein jetzt nicht nur als Billiganbieter sieht, sondern einfach der die Supply Chain quasi revolutioniert hat. Das wäre ja auch was möglich gewesen wäre. Das ist auch unter der Haube. Deswegen würde ich auch Shein zum Beispiel nach vorne raus sehr schwach einschätzen. Also wenn da jemand kommt, der einfach wirklich eine Experience bietet, die nicht auf nur Push getrieben ist und mit allem möglichen Schnickschnack arbeitet, sondern die wirklich einen Mehrwert bietet, dann hat der Player alle Möglichkeiten, den Markt zu erobern. Und dann ist auch ein Shein weg vom Fenster. Also Shein profitiert halt jetzt gerade von diesem Supply Chain Ansatz und einem extrem Marketing Push getriebenen Modell, preisgetriebenen Modell, auch zusätzlich. Also das ist natürlich immer der einfachste Weg. Und da sehe ich einfach die Riesenpotenziale. Also das ist auch nicht, so, dass man da ein Rezept geben könnte, ne? Was ist es jetzt da? Aber du weißt einfach, Mode gäbe so viel mehr her und du könntest so viel mehr machen. Und das muss man halt rausfinden. Und das passiert nicht. Und wenn man, also ich habe mir jetzt, also das ist ja wirklich irritierend, was Zalando da an Zahlen oder an Plänen rausgegeben. Die hatten mal ein 30 Milliarden Ziel. Also das natürlich durch Corona und durch den Einbruch danach irgendwie obsolet geworden ist. Aber jetzt sind sie mal gerade froh, wenn sie einstellig wachsen. Und das ist eine Vorgabe. Und wenn du dir wirklich mal anguckst, woran liegt's denn? Und meine Hypothese ist ja immer, der Onlinehandel ist jetzt nicht nur, weil die Kunden nicht mehr wollen, in so einer Phase drin, sondern einfach, weil er sich das Marketing spart. Und weil das extrem marketinggetriebene Modelle sind, fällt das natürlich auf einen zurück. Also du sparst dir das Marketing, die Kundenbindung funktioniert nicht so. Da versucht Zalando jetzt mit ergänzenden Sortimenten und je mehr Sortimenten du bestellen kannst, umso mehr Möglichkeiten hast. Das ist auch so eine Notlösung, wenn du einfach kein Modell hast, dass das wirklich Lust macht, da zu sein und zu kaufen. Und das sind die Grundschwächen dieses gesamten E-Commerce-Modells, das wir haben. Das gilt nicht nur für Mode, das gilt für alle Bereiche. Ich habe es für mich, um so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, auch mir nochmal überlegt, also wir müssen uns einfach klar machen, wir sind in der Bewertung bei ausreichend bis befriedigend, was die Experience angeht. Wir sind nicht annähernd bei gut bis sehr gut. Und dieser Sprung in Richtung gut bis sehr gut muss passieren, wird auch passieren. Es gibt ja Player, und da würde ich jetzt TikTok Shop zum Beispiel sehen, die einfach eine andere Experience bieten und wo man sehen wird, wenn die durchkommen, das ist eine komplett andere Shoppingwelt. Und jetzt tun sich alle so ein bisschen raus und sagen, ja, aber das ist doch stark impulsgetrieben und das ist ja eine ganz andere Welt. Wir wollen ja die bedienen, die irgendwie wissen, was sie wollen und denen vielleicht noch ein bisschen Inspiration und Guiding geben in dem Bereich. Aber wer verkaufen kann, kann auch das andere. Und das sieht man ja auch, das sieht man gerade bei TikTok-Shops sehr schön. Und da werden sie auch stark unterschätzt. Und das ist halt da würde ich mal sagen, das ist gut bis befriedigend, was da kommt. Und sehr gut muss halt wirklich, also du musst auch echt Lust haben und das muss zu deiner Lieblingsanlaufstelle jetzt wirklich werden, was das Einkaufen im Internet angeht. Und ich glaube, das haben wir ja nicht mal bei Amazon mehr. Also hatten wir wahrscheinlich noch nie, dass Amazon jetzt von der Experience her, das ist einfach von der Bequemlichkeit und von den ganzen Möglichkeiten, die du hast. Und da müssen wir einfach sehen, wie tief die Latte noch liegt. Und dann ist es so schade, wenn man sich da komplett rausnimmt und sagt, ja, wir machen ein bisschen High Snobiety. Und dann können wir schön Stories und Sachen machen. Und das, was nicht funktioniert, lösen wir mit dem Chatbot, weil AI ist jetzt gerade so das große Thema. Also das ist, und das beziehe ich nicht nur auf Zalando, das ist bei allen gerade so. Das ist die Denke und das löst aber das Grundproblem nicht. Und das ist halt bitter, weil wer sonst soll sowas machen? Brauchen wir Newcomer, brauchen wir eben die chinesischen Anbieter, brauchen wir die Food-Anbieter, die andere Lösungen bieten und die einfach da sehr viel mehr auf Zack sind. Also man merkt das ja zum Beispiel, wenn man unsere Food-Ausgaben hört, wie du über ein Oder sprichst oder ein Peer oder ja, andere, die im Food-Bereich oder Picknick, wie gut das ankommt. Das ist ein komplett anderer Ansatz als jetzt zu Zalando. Würdest du nicht sagen, wow, ja, Zalando, das ist meine Lieblings-App jetzt in dem Bereich, aber bei Picknick oder Habe selig, ist das eine andere Herangehensweise. Ist auch noch nicht das Ultimative, aber da sieht man, da kommen einfach jetzt welche, die mehr am Nutzer sind und an dem, was man eigentlich gerne möchte.
Ja, sehe ich ganz genauso. Das hatte ich, glaube ich, auch in der Corona-Boom-Phase auch irgendwann mal gesagt, dass diese Wachstumszeit damals auch den Frust auch beim Online-Einkauf überdeckt, der immer da mitschwingt, wenn einfach der Bedarf da ist. Also wenn man kaufen muss, wenn man etwas braucht und man kann nicht in den stationären Handel, dann geht man halt in den Online-Handel. Das heißt ja nicht, dass der Online-Handel jetzt auf einmal super gut geworden ist, nur weil er einfach da ist und existiert. Ich finde das jetzt gerade, ich weiß gar nicht, ich finde das ganz interessant, weil als wir vor einem Jahr in der 323 darüber gesprochen haben, hatte ich damals so für mich noch so ein bisschen den Eindruck oder vielleicht mehr die Hoffnung, weniger Analyse, mehr die Hoffnung, dass von Zalando dann jetzt nochmal wie eine Art Befreiungsschlag kommt, weil wir über diese Dissonanz gesprochen haben da ganz stark, ne, über das, was man macht, aber wo man sich selbst noch sieht als die Default-Anlaufstelle. Und statt dieses Befreiungsschlags hat man sich ja jetzt davon verabschiedet. Und das ist ja schon sehr bitter, weil das ja schon auch so ein bisschen uns und wahrscheinlich auch dem Unternehmen intern sagt, dass man jetzt einfach die Ambitionen dann entsprechend auch runtergeschraubt hat. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wäre natürlich auch von mir so die Frage, was hat denn Zalando jetzt im B2C-Bereich aktuell für Optionen? Also was ich auch nochmal interessant finde, das wirst du sicherlich auch nochmal jetzt was dazu sagen, aber gleichzeitig zu sehen, und das hattest du ja auch nochmal geschrieben, Zalando erhöht die Cash-Reserven. Ne? Also sie haben ja viel auf der hohen Kante liegen, aber sie machen nichts damit. Also wir sind jetzt bei 2,5 Milliarden Euro und auch weiterhin wird damit nichts gemacht. Stattdessen werden die Ambitionen runtergeschraubt. Also das wäre sicherlich eine Sache, wo man sich vielleicht überlegen könnte, ob da auf der M&A-Seite was gehen würde. Aber da sind sie ja, das hätte ich vor einem Jahr noch als eine Option gesehen, aber das ist ja mittlerweile jetzt, also das muss man ja auch von außen als Beobachter nicht mehr als Option wahrnehmen, weil das Unternehmen ganz offensichtlich von ganz oben nicht bereit ist, diese Richtung zu gehen.
Nee, ja, und auch da nicht, also ja, keine Erfahrung hat. Also natürlich, was machen sie mit dem Geld? Das wird zur Kurskosmetik genutzt, Aktienrückkäufe und das wird quasi an die Aktionäre ausgeschüttet, um den Kurs zu treiben. Also das ist jetzt die Strategie damit. Und das ist halt, das machen all viele andere auch. Also es ist ja nicht so, wir sprechen heute über Zalando, aber das könnte man auch bei anderen sagen. Also sagen, also eBay ist das ja ein Dauerthema. Also der Kurs lebt nur von Aktienrückkäufen. Alles, was sie durch die Sparmaßnahmen an Gewinn bekommen, wird zur Kurskosmetik betrieben. Und in so eine Richtung geht ja Zalando jetzt auch. Also das ist eigentlich, deswegen müssen wir Zalando wahrscheinlich nicht mehr als separaten Fall nehmen, sondern das, was wir an eBay abgearbeitet haben, strategisch, trifft jetzt voll und ganz auf Zalando zu, weil eBay auch auf Gewinn getrimmt ist, Sparmaßnahmen, du guckst einfach, dass du melkst, wo du melken kannst und das Gestaltungselement unten durchfällt. Welche Optionen hätte Zalando jetzt? Also, die könnten nach wie vor, wenn sie wollten, könnten sie den Markt aufmischen. Also, es ist ja nicht so, man rettet sich jetzt so ein bisschen ins Qualitätssegment, weil man das Angst vor dem Billigsegment hat. Man muss aber, finde ich, nicht ins Billigsegment rein. Da muss man wenigstens sagen, okay, wenn, dann gehört Europa aber uns. Und dann gucken wir, dass wir uns an About You beteiligen können oder das Unternehmen zusammenschließen, ist eine bessere Geschichte. Dass wir Asus, Boohoo, alles, was so da ist, unter unserem Dach vereinigen. Da ist noch sehr viel Sparpotenzial, wenn du die zusammenführst, dann kannst du den ganzen Overhead wegbekommen, dann deckst du unterschiedliche Kundensegmente entsprechend ab und besetzt den Markt so. Und speziell, warum soll sich jetzt, also philosophisch passt es so ein bisschen nicht zur Strategie, wenn Zalando nicht einen Boohoo reinholen, dann hätte es zumindest diese Flanke abgedeckt. Und also das wäre jetzt nur mal reine M&A-Strategie. Ich könnte mir auch eine konzeptionellere vorstellen. Also ich finde, dass generell Handel kommt immer sehr stark vom Sortiment. Aber es ist ja nicht das Sortiment, sondern es ist ja die Frage, als was wirst du wahrgenommen als Modeplayer? Bist du am Puls der Zeit? Bietest du die Trends? Es gab ein sehr schönes Teil, ich bin ja gerade auf der Shop Talk und da ist ja auch so ein bisschen, ja, was machen wir jetzt in unserer Verzweiflung drin? Und es funktionieren ja wenige Dinge. Und wenn Discount nicht funktioniert, dann ist es Zeitloses funktioniert. Also bist du der nur Basics und zeitlose Klamotten anbietet, da bist du nicht mehr trendy, aber hast auch irgendwie eine Rolle, die gerade gut tut. Ja. Also das sind jetzt alles nur Beispiele, nicht, dass ich das empfehlen würde. Aber einfach, um so ein bisschen aufzuzeigen, es gibt auch andere Denkweisen und man muss sich da nicht wir sind jetzt im Qualitätssegment und dann ich meine, das Interessante ist ja, dass jetzt quasi fast die B2C-Strategie so ein bisschen so getrimmt wurde, dass sie dem B2B-Geschäft nützt. Also dass wir sind quasi Qualität im Mode- und Lifestyle-Segment, weil sie gerne nicht nur die Modelabels, sondern auch die Lifestyle oder angrenzenden Marken. Also interessant, weil sie haben einen großen Stand hier jetzt auch mit CEOs auf der Shop Talk, wo eben ihr Pitch ist, mit uns nach Europa oder mit uns Europa erobern, ist so ein bisschen der Punkt. Und dann sagen sie eben, also wir sind über Fashion groß geworden, aber für Fashion und Lifestyle, Brands etc. Und so habe ich so ein bisschen gedacht, das ist das Pferd von hinten aufgezäumt. Und da siehst du einfach auch, und da kann man ja durchaus auch positiv sprechen mal über Zalando, was die B2B-Strategie angeht, die ist ja ganz gut, ganz ordentlich heißt das dann immer, wenn man nicht gut sagen will. Vielleicht machen wir einen kleinen Schlenker, damit wir das Thema auch früh noch mal ein bisschen zumindest angerissen haben. Was ich so interessant fand, also das ist jetzt ja quasi, was Zalando Ocean ohnehin schon als Plattformstrategie gemacht hat, ist jetzt auch im Berichtswesen quasi nochmal separiert und B2B wird halt jetzt separat ausgewiesen, weil B2B wird ja an der Börse immer gern gesehen und höher bewertet. Also ist das der Bereich, den man auch nochmal unterstreichen möchte, dass da eine Dynamik da in dem Bereich ist. Das sind die Fulfillment-Services, das sind witzigerweise nicht die Marketing-Services und das ist jetzt, und erstmals kommt ein Tradebyte, wird herausgehoben. Das ist immer so super unterm Radar gelaufen. Wir haben ja, als sie Tradebyte übernommen haben, das ist schon im Grunde gesagt, jetzt unterwandert Zalando alles, weil sie im Prinzip Otto bedienen, alle Marktplätze bedienen etc. Haben sie sich immer sehr, sehr weit weggetan und ich habe 2019 auf der K5, so ein bisschen mein Appell war ja, als da die Chinesen ja schon Thema waren, habe ich gesagt, öffnet eure Läger dem Handel. Nutzt einfach das, was da, die haben gute Ware und haben keine Möglichkeit, das sozusagen zeitnah an die Kunden zu bringen. Öffnet eure Läger. Und das macht ja jetzt Zalando auch, dass ihr Läger und alles eigentlich, was sie an Struktur haben, für andere öffnen. Aber halt nicht für diese Player. Ich habe witzigerweise, als sie das erstmals ja gesagt haben oder angekündigt auf einem Strategietag oder auf zumindest auf einem der Investorentage, habe ich gesagt, stellt Zalando irgendwann Shein Lagerflächen zur Verfügung. Ja, und das wäre halt durchaus ein smarter Move. Also da muss man über seinen Schatten springen. Aber warum soll man nicht von denen, die einfach angreifen, davon mit profitieren, wenn man schon selber kundenseitig das nicht kann? Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was gerade alle Plattformen haben, dass sie sich alle Plattformen außer Amazon ist da, kennt da nichts, sage ich jetzt mal so. Die sind da offen für alles. Und alle anderen haben so ein bisschen das Händlergehen noch drin, dass sie sagen, wir müssen vorgeben oder wir müssen sagen, was wir wollen oder nicht wollen. Und dann, nur dann sind wir die Guten, in Anführungszeichen. Aber das widerspricht sich. Also du bist dann kein Händler mehr, wenn du Plattform bist, sondern dann guckst du einfach, dass du Strukturen schaffst, die generell dem Markt dienen, was auch immer der Markt dann eben auch will. Also das ist ein bisschen, ich weiß, da rede ich mich so ein bisschen halb um Kopf und Kragen, was natürlich darum geht, schon die schlimmen, wie soll ich sagen, denen Möglichkeiten zu bieten. Aber das ist der saure Apfel, in den man beißen muss, wenn man Plattform werden will, aus meiner Sicht. Und das machen sie nicht. Also jetzt machen sie das für, und das ist auch wieder so eine rückwärtsgewandte Strategie, wo ich immer war, meine Güte, also Stichwort Helfer-Syndrom, da ist Zalando auch immer ganz gut. Also jetzt wollen wir den qualitativ hochwertigen Marken, die selber halt nicht so können, denen wollen wir helfen, dass sie ihr ganzes Online-Digital-Geschäft entsprechend machen können. Ja, kann man machen, aber das ist nicht die Zukunft. Das ist die Rettung der Vergangenheit. Und die werden, wenn sie, also preisseitig oder wenn das Segment, also dieses mittlere Segment ist ja das Problem. Das war es ja immer schon. Deswegen ist ja Kaufhof und alle anderen sind ja über den Jordan gegangen, weil das mittlere Segment das Problem ist. Und wenn du jetzt versuchst, dieses Segment zu retten, zu bedienen, wie auch immer man es sagt, dann ist das nicht die Zukunft, sondern die Zukunft ist neue Marken, andere Themen, also alles, was du nicht kannst, das könntest du, also so könntest du dich fokussieren und eben die chinesischen Player oder andere, die da kommen, da könntest du wirklich einen Steigbügelhalter sein, wenn du es denn jetzt so machst, und das ist ja jetzt eine Steigbügelhalterstrategie, also für alle, die eben nicht selber das an Strukturen schaffen können. Und das ist so ein bisschen, deswegen bin ich auch bei der B2B-Strategie hin und her gerissen. Einerseits gut und sinnvoll und die Frage ist, warum hat Zalando das nicht schon früher gemacht? Aber auch da wieder komme ich wieder auf mein Controller-Thema zurück. Warum macht man das? Weil man einfach gesehen hat, ui, wir haben jetzt Überkapazitäten. Wir haben riesige Lager geplant, die hatten wir eigentlich für uns und hatten schon immer die Sorge, dass wir das selber zu wenig Lager haben, um das eigentlich zu machen. Und jetzt haben wir da freie Flächen und jetzt überlegen wir unsere Strategie. Und dann ist doch noch eine schöne Strategie. Dann tun wir was Gutes und können damit Geld verdienen und dann passt das. Und das ist, ja, das ist für mich zu klassisch gedacht. Und was mir fehlt, ist wirklich der unternehmerische Anspruch und die Vision und was will ich damit. Und das kostet natürlich Kraft, Energie, Kreativität. Also da musst du in der Lage sein, dir zu überlegen, wie sieht die Modewelt in 5 oder 10 Jahren aus? Nicht nur, was braucht sie jetzt, was hat sie jetzt für einen Bedarf, sondern wie sieht sie da aus und welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich als führender Player? Und wir sprechen ja heute über Zalando und wir sprechen nicht über irgendeinen kleinen Modeanbieter oder so. Wenn ich mir Boost angucke zum Beispiel, wie Boost momentan vorgeht, da kann man keinen Vorwurf machen. Die sind noch unter der Milliarde. Die müssen ganz anders agieren als ein Zalando, was wirklich eine Marktmacht hat oder hätte und dann einen Gestaltungsmoment reinbringen könnte. Und das ist einfach das Enttäuschende daran.
Haben Sie denn, wie haben Sie das denn, das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, bezüglich Ihnen, haben Sie das konkret gesagt, dass Sie...
Haben Sie gar nicht gesagt, B2B, ich habe ein bisschen, ich habe gestichelt, ich versuche ja manchmal okay. zu sticheln, ja. zu sagen, aber wenn quasi die Aussage ist, wir öffnen, und das haben Sie ja schon genau. in der Testphase gesagt oder so, habe ich dann gesagt, jetzt könnte ja im Prinzip auch für Shein machen. Nein, das haben Sie nie gesagt und das wäre auch, glaube ich, nie die Idee gewesen. Aber das ist, also so denke halt ich oder so ja. sehe ich den Markt und die Möglichkeiten, dass man halt in der Dynamik und in dem, was sich einfach auch nicht verhindern lässt, das ist ja auch der Punkt. Also Shein findet ja andere Möglichkeiten und die machen ja genau Stimmt. gerade das. Ja. Die schaffen ihre Lagerstrukturen jetzt also auch ihre Produktionskapazitäten in der Türkei jetzt, also was Europa, Polen etc. angeht, in Südamerika, die machen ja auch all das. Und witzigerweise, die machen auch alles um ja, deswegen hatte ich auch einen Einbeitrag geschrieben, oder ich glaube, es war ein LinkedIn-Kommentar oder wo auch immer, dass Zalando ein perfekter Übernahmekandidat ist dann, sowohl für Shein, für Alibaba, für viele andere, weil Shein kann das machen, sie können auch nicht, müssen nicht nur Billigmode machen, sie können auch in Qualitätsmode reinbekommen. Sie haben ja jetzt die ganzen Marken übernommen, da haben wir aber eine separate Ausgabe gemacht zu Shein, das möchte ich jetzt alles nicht wiederholen, aber wenn man gerade das sieht, was Shein in den letzten 12 Monaten, sagen wir 18 Monate, vielleicht 2 Jahre gemacht hat, dann ist das so ein Upgrading, wir kommen näher an den Markt, an die Kunden, wir versuchen, schneller zu liefern. Also das passiert ja alles und das ist seit 5 Jahren absehbar, dass das nicht zu verhindern ist. Und vor 5 Jahren wären Möglichkeiten gewesen, um das zu machen. Aber das hat ja Tarek Müller auch auf der K5 kritisiert, dass Zalando da nicht bereit war, lobbymäßig, politisch einfach da was zu machen. Oder sie gemeinsam einfach nicht die die Initiativen ergriffen haben. Und wenn man das nicht frühzeitig macht, dann kann man sich nachher nicht mehr wundern. Und deswegen fehlt mir auch so ein bisschen das Bedauern. Also kann ich nicht kritisieren, also kann ich jetzt nicht sagen, oh, ihr Armen, jetzt ist plötzlich Shein da, die machen einen guten Job. Shein ist jetzt der Feind. Nee, für mich ist Shein einfach dann das Modell, was sich durchsetzt und was bei den Kunden ankommt. Und das ist es dann auch. Also das ist so ein bisschen diese Einstellung des Handels an sich. Immer erstmal abwarten, wird das überhaupt was? Erstmal schlecht reden, komm Amazon, ach komm.
Ich will dir jetzt nicht den Handel in Schutz nehmen, aber das ist durchaus eine Verhaltensweise, die branchenübergreifend so ist. Dieses Abwarten von etablierten Unternehmen und deren Vertreter, das ist durchaus üblich, dass man dann ganz oft, dass ganz viele dann einfach dann zu spät es realisieren oder beziehungsweise es nicht realisieren wollen. Aber das ist tatsächlich nochmal ein guter Punkt, ne? Also dann sieht sich Zalando ja, wie du schon sagst, noch als Händler, als Teil einer Händlergruppe, auch mit seinem B2B-Ansatz und nicht als ein Dienstleister, der einfach agnostisch sagt, ich nehme hier auf meine B2B-Plattform, auf meine Logistik Angebote, nehme ich jeden Kunden, den ich kriegen kann, sondern sich als Teil noch der Händler sieht, die von Shein, von außen aus China angegriffen werden, unfair zum Teil, und entsprechend man sich da gegen die wehren muss. Aber wie du schon sagst, das ist natürlich dann nichts, man partizipiert dann halt nicht an der Dynamik, man hält sie nicht auf. Und es ist, ich frage mich, ob sich das dann nicht auch noch in ein paar Jahren auch das dann ändern wird als Position bei Zalando.
Das ist der Punkt, also das ist für mich die Frage, ob das jetzt einfach nur die, wie soll ich sagen, die Marketing-Sicht ist, dass es halt schön klingt und aussieht. Also im Übrigen nicht Händler, ne? Marken. Es geht um Marken. Das wirklich. Die Marken, ihr Online, die 2C-Geschäft oder was auch immer, auch Plattformgeschäft. Es geht ja darum, dass Zalando, es gibt jetzt so schöne Charts dann auch drin, Zalando, Galaxus, also alles, was Tradebyte im Prinzip an Marktplätzen bedient. Das propagiert jetzt eben auch Zalando aktiv und sagt, ihr könnt nicht nur unsere Logistik-Geschichten nutzen, sondern wir bieten euch eben auch die Software, um euch an alle Marktplätze eben anzudocken und die Möglichkeiten zu nutzen. Deswegen wird es so interessant dann, weil natürlich auch Shein ist Marktplatz, Temu ist Marktplatz und Tradebyte ist da agnostisch. Also für die war das jetzt nie ein Problem, Marktplätze nicht zu bedienen.
Und, keinen Sinn ergeben würde für die Value Proposition von so etwas wie Tradebyte.
Das ist genauso, wie du es beschrieben hast.
Also, wir docken an allen Marktplätzen an, aber nur an den guten das ergibt ja keinen Sinn.
Ja, also wenn wir dein komplettes Geschäft ab... Und das wird so das Schizophrene, da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf. Also du bietest quasi Shein und andere Marktplätze an, also machen sie jetzt noch nicht, weil die auch alle noch nicht so weit sind. Aber das kommt in den nächsten 2-3 Jahren, spätestens gehe ich mal davon aus. Sagst aber, nee, aber Logistikflächen bekommt ein Shein nicht für seine Eigenmarken etc. Also es wird noch ganz interessant werden. Und da ist für mich so ein bisschen, wie gesagt, ich finde es grundsätzlich gut, was da passiert, dieses ganze CEOs-Konzept und wie das aufgebaut ist. Wenn es mit der Einstellung, die du beschrieben hast, wir sind Service-Provider für die Modebranche betrieben wird, aber diese ganzen Einschränkungen und dieses Mindset, also vielleicht ist es auch noch zu klein, ist jetzt am Anfang, aber das ist für mich noch nicht stimmig und nicht gemäß eigentlich dem, was du dann machen musst, wenn du in die Richtung prescht. Weil wenn du es nicht machst, dann kommt ein anderer, der da skrupelloser ist und der macht es halt dann. Also das ist ja ohnehin jetzt faszinierend. Das ist jetzt keine einzigartige Strategie, die Zalando fährt. Und ich habe mir so ein bisschen gedacht, ja, jetzt kommt eigentlich erst kommt das, was ein Ocado schon immer macht, so Ocado als Infrastrukturprovider, was ein Hut Group und andere, wir haben das ja auch schon mal durchdekliniert, sozusagen, was alles so an vom Plattform Richtung Infrastrukturprovider passiert ist. Und jetzt hat Zalando natürlich ein Problem, sie haben sie haben Tradebyte als Technologie, aber sie haben kein Jobsystem als Technologie. Sie können sie jetzt nur an Marktplätze andocken. Also sie kommen von den freien Lagerflächen und da können wir unsere Marken unterbringen und das können wir alles machen. Und wenn man es über die Jahre verfolgt hat, ist natürlich alles eher hinter den Kulissen passiert, was sich Zalando auch an Shopsystemen angeguckt hat und wollen sie was übernehmen, wollen sie es nicht übernehmen, nee, wir wollen unsere Dinge lieber selber machen und dann war schon die große Ausnahme, Tradebyte machen wir jetzt mal und so Marktplatzgeschichten, die übernehmen wir jetzt mal, aber alles andere nicht. Und jetzt ist das halt die offene Flanke. Und auch da wieder, wenn ich jetzt über die Shop Talk zum Beispiel gehe, dann ist ein Ingenuity da, Hut Group System quasi, dann ist jetzt ein Scale von About You da, und dann ist Zalando eben mit Zeus da und eben nicht mit seiner Technologieplattform jetzt
in die. Ja, stimmt, das ist ja interessant. Das da habe ich noch, in die Richtung habe ich noch gar nicht gedacht. Also das ist ja tatsächlich eine offene Flanke in dieser ganzen B2B. Offensive, die sie dann jetzt fahren, da werden sie ja dann wahrscheinlich auch noch eine Lösung suchen jetzt, oder? Also ob sie das von sich aus heraus oder was übernehmen oder wie auch
immer. Nee, sie haben ja, eine erste Beteiligung gab es ja jetzt in dem Bereich.
Ah, okay.
Also wo sie sich wirklich an einem Shop-System beteiligt haben. Was mich gewundert hat, dass sie es nicht gleich übernommen haben oder dass sie einfach was integriert haben. Also das ist im Prinzip, ein Tradebyte ist ja eine super flexible Lösung. Also sowohl Marktplatzanbindung als auch Marktplatz eben erstellen, aber halt nicht im klassischen Shop-System-Sinn. Aber das ist halt etwas, was es noch nicht rund macht. Und ich denke mal, das wird jetzt kommen. Also wenn Sie sagen, Zeus ist, dann wird es auch irgendwann mal ein Zeus-Shop-System geben. Also vielleicht machen Sie das mit der Beteiligung oder mit was anderen. Also ich gehe mal davon aus, jetzt in die B2B-Bereich werden Sie nicht rumkommen, da jetzt auch zu investieren oder sich zu beteiligen und über Zukäufe zu arbeiten. Und das ist halt auch der Punkt. Das sind halt 5 Jahre jetzt vergangen, in denen relativ wenig passiert ist. Und das ist, also ich weiß gar nicht, ob ich es auch Unternehmen vorwerfen kann, weil diese letzten 5 Jahre waren einfach so turbulent mit Corona und mit was anderem. Aber andererseits, die anderen haben halt auch nicht geschlafen. Und das ist so ein bisschen, jetzt wachen alle auf und überlegen sich, wie sie sich strategisch neu orientieren. Und dann kommt so ein bisschen mein Hass-Lieblingswort, mit Bordmitteln sozusagen eine neue Strategie sich zu überlegen. Und so in der Phase ist Zalando jetzt gerade. Aber auch das ist ja wieder sehr schnell jetzt gegangen. Also mit Zeos, also erstmal testen, können wir die Fulfillment-Kapazitäten an andere geben, können wir sie eben auch nicht nur über unsere Plattform laufen lassen, sondern auch über andere. Test war super schnell, das Ausrollen war super schnell, Branding jetzt unter Zeos, gar kein Zalando, so richtiger Bezug, mag man sehen, wie man will. Aber da ist jetzt schon, also da gibt Zalando Gas. Deswegen sage ich ja auch, B2B ist eigentlich das, was mir durchaus gefällt. Aber B2B wird halt nicht funktionieren, wenn du gleichzeitig beim Endkundengeschäft nicht mehr wächst. Das ist, also hat man bei allen gesehen. Das ist schwierig. Also weil du dann intern die Kämpfe hast, vielleicht gehen wir noch kurz auf das Marktplatzgeschäft ein, haben sie ja auch schön reportet, das sieht man ja auch schön. Also Handelsgeschäft bricht ein zugunsten des Marktplatzgeschäfts. Marktplatzgeschäft entwickelt sich eigentlich sehr schön, kommen sie voran. Aber wenn du eben nicht wächst, heißt das, dein Handelsgeschäft, also deine Handelsabteilung oder wie auch immer sie dann heißt, ist unter Druck. Und irgendwann ist sie halt so unter Druck, dass man sich fragt, ja, brauche ich sie noch in der Form oder was mache ich denn? Ist Handel überhaupt unser Thema? Das ist nur mit Ärger verbunden. Wir müssen die Ware lagern, wir haben da Kosten und Marktplatzgeschäft ist doch so super, weil wir an allem, egal ob es verkauft wird oder nicht, irgendwie mitverdienen können. Nicht ganz so profitabel jetzt in dem Sinne, aber wenn es ein bisschen skaliert, dann eben schon. Und da ist, das finde ich so interessant, da ist Otto in derselben Situation gerade wie Zalando. Nur hat Zalando ein bisschen mehr Dynamik noch in den letzten Jahren gehabt, sodass es nicht ganz so krass ausfällt. Und das wird so weitergehen. Also das ist mit einstelligen Wachstumsraten über alles. Und selbst mit dem Marktplatzgeschäft. Das hat mich so enttäuscht, dass ich sage, zumindest beim Marktplatzgeschäft müsst ihr doch, also über das müsst ihr doch einen größeren Hebel haben, damit das insgesamt mehr wird. Das heißt einfach, dass man sich da Marketing sparen will oder was auch immer sparen will, auf jeden Fall nicht so in die Vollen gehen will, sondern eher aus dem schöpft, was da ist. Und deswegen, wie gesagt, an der B2C-Strategie habe ich so viel zu bemängeln und das ist für mich alles so unambitioniert in jeglicher Richtung. Das ist ganz schlimm. Und da werden sie auch Schwierigkeiten haben, mit ihrer Rolle durchzukommen. Also wenn sie da nicht über Zukäufe oder über was anderes nochmal vermitteln können, da ist noch eine Wachstumsambition da, wird das sehr schnell, ja, eBay-Dynamik entfalten. Mhm. Also, dass man halt, ja, man ist flat oder geht zurück, verliert Marktanteile und versucht immer noch zu suggerieren, wir sind immer noch relevant, weil wir irgendwann mal relevant waren. Also, das ist meine große Sorge bei Zalando, muss ich wirklich sagen. Und das ist, ja, das ist schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Also deswegen, also vielleicht nur ein Gedanke dazu. Vielleicht passiert so, was bei Ocado passiert ist, wo man aber auch gesehen hat, was das für Folgen hat. Man splittet irgendwann das Unternehmen und sagt, da ist das B2B-Geschäft, Service Provider, Infrastruktur und da ist das Handelsgeschäft. Und da suchen wir uns einen Partner, mit dem wir das zusammen machen. Das war bei Ocado, Marks & Spencer. Und die sind in der Kombination alle sehr unglücklich, weil das Handelsgeschäft natürlich dann an Dynamik nachlässt. Das ist klar, da ist der Fokus nicht mehr, also ganz, ganz schwierig. Und irgendwann soll der Partner das dann insgesamt übernehmen und dann läuft es halt nicht so und dann ist man sich über den Preis nicht mehr einig und dann gibt es eben Streitereien, wie es gerade bei Ocado passiert. Also das selbst so weit würde ich jetzt mal denken, das ist einfach das kann eine Option sein, wenn man sagt, okay, Zalando wird jetzt komplett, sagen wir mal, 5- oder 10-Jahres-Sicht nur ein Tech-Player werden. Hm. Könnte passieren.
Dass es dann in die Richtung gemanagt wird, ist ja schon eine sehr, sehr düstere Aussicht. Aber um da direkt anzuschließen, das, was ich ja auch noch ansprechen wollte, ist, dass man ja auch, also eine wirklich bittere Kennzahl ist, und das hast du ja auch rausgezogen, ist die rückläufige Kundenbasis. Also von Q4 22 von 51,2 Millionen auf 49,6 Millionen in Q4 23. Also wahrscheinlich auch auf die Einsparungen im Marketing zurückzuführen, dass man schneller Kundinnen verliert, als man neue hinzugewinnt.
Ja, Zalando wird natürlich sagen, wie alle gerade die Konsumschwäche ist, die es so schwierig macht.
Wie alle in unserer Klasse,
genau. So. Dann wird Shein sagen, ja, die Konsumschwäche ist echt ein Problem.
Für euch.
Genau. Und das ist, ja, man kann sich sowas einreden und das ist ja ein Phänomen gerade. Also wenn du nur in den Zirkel quasi unterwegs bist, das ist ja ein Lamentieren und Wehklagen etc., nur wirklich in deiner Klasse sozusagen, dann denkst du irgendwie, alles ist großes Leid und alle leiden unter denselben Themen. Und dann siehst du außerhalb deiner Klasse einfach Unternehmen, die Gas geben, die Marketing machen, die Kunden akquirieren, die auch wissen, wie sie die Kunden bespaßen und ausschöpfen und wo dann was geht. Also das ist sehr schwierig und das meine ich eben auch mit, selbst wenn du als Händler deine Kunden nicht so behältst, musst du es als Marktplatz ja zumindest schaffen, das hinzubekommen. Aber warum machst du es denn sonst? Aber du hast eingangs eben sehr gut gesagt, das war mir nicht mehr so präsent, auch diese Reduzierung eigentlich des Angebots und also Reduzierung im Sinne von Fokussierung hat natürlich schon strategischen Sinn, macht es natürlich auch schwieriger. Und das, ich fand, Markus Schöberl hat eine sehr schöne Antwort gegeben auf das Thema sozusagen Otto Marktplatz und einfach auch nochmal, weil dieser Konflikt Handel versus Marktplatz ist ja immer da und einfach argumentiert, ja, das ist nicht, also, ja, sehr schön ist gut. Also er hat natürlich wieder argumentiert, wir machen das, was die Kunden wollen als Thema. Aber im Grunde muss das die Einstellung sein. Also wir können nicht vorgeben, was ihr wollt, sondern wir müssen eigentlich das, was gefragt ist auf dem Marktplatz, bedienen können, ob wir jetzt Händler sind oder Marktplatz. Und dann muss aber das Konzept halt so funktionieren, dass die Flut der Produkte nicht so groß ist, dass die Leute sich nicht mehr zurechtfinden. Und ich verstehe das alles auch gar nicht, warum man da jetzt Händler rausnehmen muss und irgendwas rausnehmen muss. Weil im Grunde, das ist der Sinn des Marktplatzes, das irgendwie alles abzubilden und das, was halt nicht läuft oder was man nicht will, das zeigt man halt nicht. Also ist jetzt meine naive Einstellung jetzt mal, ohne je im operativen Bereich, in dem da gearbeitet zu haben.
Naja, also auf der einen Seite, und wir hatten das ja in der 323, haben wir ja ausführlich auch drüber gesprochen vor einem Jahr, verlinke ich dann auch mal in den Shownotes, kann man sich das auch nochmal alles nochmal anhören, wenn man sich dafür interessiert, dass das ja dann damals ja auch einfach ein Eingeständnis war von Zalando, dass sie das Matchmaking auf dem Marktplatz nicht so hinbekommen, also dass sie das nicht so hinbekommen, die Kundinnen und das Sortiment zusammenzubekommen, dass sie das nur lösen können, indem sie das Sortiment kleiner machen, um dann wieder auf Conversion-Raten zu kommen, die mit denen sie intern dann zufrieden sind. Und das war da ja dann damals so. Und ich fand das in dem Zusammenhang, jetzt, als du es jetzt gesagt hast, ja direkt auch nochmal interessant. Da habe ich sofort wieder daran denken müssen, was du, das Video, das du neulich verlinkt hast von dem China-Experten über Temu, wie Temu das angeht, die Lagerhaltung und wie sie das in Plattformdenken integrieren. Ne? Es gibt ja durchaus auch Wege, auch Gebührenwege, sage ich jetzt mal, die eigenen Händler auf dem Marktplatz unter Druck zu setzen, dass die ihr eigenes Sortiment in den Griff bekommen, dass es entsprechend ausreichend Umschlag gibt, Absatz gibt, Umsatz gibt. Und wenn das nicht ist, dass es dann für die Verkäufer zu teuer wird, sodass sie das dann wieder runternehmen. Also es ist ja nicht einfach, es hängt ja nicht einfach nur an der eigenen mobilen App des Marktplatzes, dass es läuft. Es gibt ja ganz viele Hebel, die du als Plattform-Marktplatz nutzen kannst und nutzen musst, die nicht gleich der Vorschlaghammer sind, Sortimentreduzierung.
Aber und die Beispiele kommen eben als tendenziell aus China oder dass sich da einfach andere Modelle etabliert haben oder eben aus Gründen, einfach um da eine Qualität reinzubekommen, einfach andere Mechaniken etabliert haben. Aber ich glaube, da kommen wir immer wieder zurück auf dieses Händlerdenke versus wirklich eine Marktplatzdenke oder einen Providerdenke, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Das ist eben genau die andere Herangehensweise. Dann kann sich ein Temu, was eben super jung ist, also Pinduoduo auch sehr jung ist, noch keine 10 Jahre oder gerade mal 10 Jahre alt ist, kann da eben anders vorgehen, Shein und andere, wo man sich ja auch, wo selbst ein Amazon natürlich anders unterwegs ist, von der Denkweise.
Also hast du da das Gefühl, dass das bei Zalando, also dass das da gar nicht so von der Denkweise, als sich als Plattform oder Marktplatz zu verstehen, gar nicht so richtig im Unternehmen angekommen ist? Weil ich hatte ja schon mal, es war in den 10er-Jahren, war es, ich weiß gar nicht mehr, sie haben einmal eine Plattform-Konferenz gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Da haben sie dann auch ich habe es direkt vor mir hier, Platform Strategy heißt das Buch, das da auch da verteilt wurde, in dem ich auch zitiert bin übrigens. Da musst du mit dem Early Moves Blog übrigens auch über einen Beitrag zur damaligen Zalando-Plattform. Also Inception-Style ist das einmal im Kreis gegangen. Also da war ja schon eine Ambition da, ganz offensichtlich vom Management ganz oben, sich plattformseitig, sich auch intellektuell damit beschäftigt und versucht, in diese Richtung zu gehen. Aber gleichzeitig habe ich ja schon auch immer das Gefühl gehabt, dass man immer nur so halbe Schritte geht. Also das war ja dann auch immer so etwas wie zum Beispiel, man kann jetzt einer Marke folgen als Kunde, Kundin, aber man weiß nicht so richtig, was einem das jetzt erstmal bringt. Weil sich das gar nicht im Interface niederschlägt, explizit. Implizit natürlich schon, weil man das natürlich intern im System dann ins Ranking mit reinfließt und so weiter. Aber das hat ja kein, das ist ja nicht für mich als Kundin sichtbar. Und das sind ja dann schon immer so Fragen. Also ich sehe da, ich kann das nicht so richtig einordnen. Ich sehe da so ein Mixed Bag. Also immer so ein, da auf der einen Seite schon eine Ambition an ganz vielen Stellen, aber auch wiederum dann wieder doch nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich würde es trennen zwischen Plattform unter Monetarisierungsgesichtspunkten. Ja, sehr gerne. Und das machen sie ja, also mit ihren Services, Marketing-Services, Fulfillment-Services etc. Da ist es vorangegangen. Aber Plattform sonst nicht. Also da war vielleicht, das war so Peak-Phase, was du jetzt beschreibst, und so mal bis 18, 19 war das Thema. Und seitdem arbeiten wir uns ja an den Geschichten eigentlich ab, dass es so ein Backlash ist und so. Weil das ist eigentlich, das ist absurd, wenn man sagt jetzt, Zalando tickt als Händler. Also das passt ja im Grunde gar nicht. Also das ist jetzt nicht so, sie sind ein Online-Player und sie waren immer sehr flexibel in dem, was sie gemacht haben oder so. Aber um es auf den Punkt zu bringen, glaube ich, ist das ein gutes Beispiel, dass man so eine Händler-Herangehensweise hat. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Haben sie in ihrem Beraterkreis oder in ihrem Umfeld so viele, also sie haben natürlich jetzt sehr viele, also McKinsey, ich weiß gar nicht, was Zalando erste Wahl ist, BCG, McKinsey oder was auch immer. Also haben sie natürlich erstmal schon super viele Leute da und die ticken natürlich ganz klassisch in klassischen Strukturen. Und wenn du da, muss man ja nun mal über Plattformthemen mit Beratern dieses Kalibers diskutieren. Also da redest du ja komplett aneinander vorbei. Es ist einfach keine, also nicht ohne Grund haben die ja auch Digitalabteilungen jetzt, wo es so ein bisschen offener ist, aber so im klassischen Management-Kontext, das ist halt sehr, sehr klassisch. Ich muss mich bei dir mal verkneifen, darf ja nicht bei BWLer lästern. Vielleicht zu erklären, ich bin Informatiker, also ich bin ein bisschen raus und habe das immer so nur nebenbei mitbekommen. Und so kommt es mir oftmals vor, dass dadurch eben wieder so ein klassisches Mindset reinkommt und dann ist alles weg, wo man sagt, ach, ein bisschen mehr Silicon Valley Tech-Themen so in der Unternehmens-DNA wäre schon toll. Und dass wir so ein paar Player auch in Deutschland haben, die so ticken. Und das ist ja unser Plattformverständnis, wo man einfach auch sagt, das ist nicht nur Monetarisierung, sondern es ist auch Technologie und Apps und was weiß ich, also auch Services in dem Kontext viel, viel stärker. Und vielleicht wir müssen noch ein bisschen, oder was ich noch gerne machen würde, so ein bisschen auch auf die Versäumnisse eingehen. Das ist so ein Thema, was ich mir jetzt ein bisschen auf die Fahnen geschrieben habe. Also wir können natürlich immer alles sehr verständnisvoll angehen und sagen, okay, das ist halt jetzt so und ja, muss man verstehen, da war jetzt Corona und alles Mögliche. Man muss aber gleichzeitig auch ein bisschen, glaube ich, rausstreichen, was wirkliche Versäumnisse waren jetzt von vielen, aber bei Zalando kann man es auch tatsächlich festmachen, in den letzten Jahren. Und das ist halt schon ein bisschen diese, also Tech, ich hatte schon ein bisschen angedeutet, also das, was Zalando am Anfang ja so als, oder auch diese Peak-Phase, wo sie wirklich als Tech-Company verstanden haben und auch sehr viel PR gemacht haben, um gute Tech-Leute etc. anzuziehen und diese App-Offensive, andere Geschichten-Offensive, ist alles irgendwie verpufft und jetzt machen die Leute halt Optimierung des Geschäfts oder schicke AI und andere Projekte, mit denen man sich PR-seitig profilieren kann, weil es halt gerade Trend ist, aber jetzt nicht, dass man selber sich so quasi als Pionier in dem Bereich sieht. Also da ist einfach alles wieder sehr zurückgegangen und das muss man einfach sehen, das ist auch einfach dann ein Manko. Das andere hatten wir auch schon angesprochen, die M&A-Qualitäten, die Erfahrung, die man braucht, um Unternehmen, gerade Tech-Unternehmen oder meinetwegen auch Komplementärunternehmen frühzeitig zu entdecken, sich zu beteiligen, die zu übernehmen, zu integrieren, wie das alle von Amazon bis Apple, Google, Facebook etc. machen. Und mir ist das so klar geworden, ich habe mich jetzt ja viel mit China auch befasst und der frühen China-Phase, zum Beispiel Tencent, ist für mich so ein Lieblingsunternehmen, ist halt nicht so bekannt und nicht so glamourös, aber ist eben super spannend, wenn du einfach siehst, wie die aus, also sie hätten genauso gut versanden können wie viele andere. Und was die einfach irgendwann an bestimmten Punkten für Entscheidungen getroffen haben, so dass sie dann einfach diese mächtige Rolle übernehmen konnten. Und deswegen finde ich gerade immer gut zu sehen, die frühen Phasen. Weil jetzt kann man sagen, ja, Zalando mit dem Tencent zu vergleichen oder mit dem Facebook oder mit dem anderen, ist ja absurd. Da sind sie einfach viel zu klein. Aber wenn du dir die frühen Phasen anguckst und einfach siehst, was war dann und was ist da für ein Mindset da und wie, also, weil Zalando, ich komme deshalb drauf, weil Tencent hatte dasselbe Mindset wie Zalando. Wir können alles am besten und wir machen das selber. Wir entwickeln das alles selber und damit sind wir immer am besten gefahren und das hat gut geklappt. Das klappt so bis zu einer gewissen Phase und dann musst du einfach über deinen Schatten springen. Und dann hat Tencent das gemacht und hat eben dann die Möglichkeit gehabt und deswegen ist es so spannend, weil wenn du siehst, wie Tencent als Desktop-Player groß geworden ist und wir sagen ja immer fälschlicherweise, China ist ein Mobile-Markt und die konnten früh machen. Nee, die waren auch ein Desktop-Markt und ein Desktop-Markt mit allem sehr langsam und sehr schwierig, also mit ihren Lösungen. Und wie dann Tencent da über seinen Schatten gesprungen ist, wie dann Tencent sich quasi nochmal neu erfunden hat mit einem WeChat, was noch eine komplett andere und eine Mobile-Lösung war, die dann einfach macht und wie diese Mobile-Lösung sich dann zu einer quasi Universal-App, um nicht Super-App zu sagen, entwickelt hat, aus Gründen. Also das war das eine, über den Schatten springen und quasi externe Tech-Kompetenz reinzunehmen. Das zweite war eine M&A-Strategie. Und ich finde, das ist einfach das Merkmal fast aller Tech-Konzerne, dass sie einfach es irgendwann schaffen, sich mit den neuen Tech-Playern zu verzahnen. Das hat Zalando eben auch eine Zeit lang versucht, aber hat halt auch alles nicht geklappt. Oder sie haben das nie so professionalisiert und auch nicht durchgehalten, dass es auch Früchte getragen hat. Deswegen kann man es vorwerfen oder nicht, aber ein gewisses Durchhaltevermögen zählt halt auch. Aber diese Kompetenz hat Zalando halt jetzt nicht. Und deswegen auch jede Übernahme ist riskant. Und je größer sie ist, umso riskanter ist es. Weil wenn du es im Kleinen nicht gelernt hast, wie sollst du es dann im Großen hinbekommen, dass du Unternehmen entweder integrierst oder so eine Holdingstruktur oder irgendwas findest, was dann wieder klappt. Und das sieht man einfach, dass das so Faktoren sind, die wirklich ausschlaggebend sind, um einfach dann auch in einer anderen Liga mitzuspielen. Und vielleicht einen anderen Punkt, um den ich es auch nochmal klar machen, oder was mir auch klar zunehmend klar werde, das Mindset. Das Mindset von einer 10 Millionen und Company, Umsatz-Company, 100 Millionen, Milliarden-Company, 10 Milliarden und jetzt gehen wir in Richtung 100 Milliarden. Welches Mindset hat ein Zalando? Also sie haben halt gut den Weg hinbekommen vom Händler, sagen wir Milliarden-Mindset, Richtung Plattform, dass du dann öffnest und das machst. Die Frage ist, was muss ein 10 Milliarden Unternehmen machen, um Richtung 100 Milliarden zu kommen? Oder welches Mindset muss es dann rein? Und dann ist sowas unbedingt nötig. Und das hat Zalando halt nicht. Und deswegen ist es im Prinzip, hat es das Level erreicht und wird halt so bleiben. Und das hat man, finde ich, auch sehr schön eben bei einem eBay gesehen, die eben auch irgendwann war Deckel da und da hat die Fantasie gefehlt, was man machen kann und gleichzeitig dieser Ergebnisdruck so hoch, dass man halt das, was man hatte, optimiert hat und war nicht in der Lage, dann nochmal quasi sich neu zu finden und voranzukommen. Und das ist in dieser Dynamik. Und wir sprechen jetzt wirklich 5 Jahre. Und das waren halt jetzt leider turbulente Jahre, aber trotzdem in den 5 Jahren ist halt auch super viel passiert. Und das verstehe ich bei so großen Unternehmen auch immer nicht. Als ob immer alle mit einer Aufgabe beschäftigt werden. Also es muss ja trotzdem Leute geben. Selbst wenn du operativ eigentlich deine Herausforderung hast und lösen musst, muss es ja trotzdem Themen gehen, die über den Tellerrand gucken. Leute geben, die über den Tellerrand gucken und da die Strategie und die weiterführenden Themen beleuchten. Und das irritiert mich dann immer sehr, sehr, dass es alles sehr in eine Richtung nur geht. Und das, glaube ich, ist... Also Versäumnis ist das eine, kann man vorwurfsvoll machen oder kann man sagen auch, das ist für mich die Erklärung, warum Zalando oder auch andere Unternehmen jetzt in der Lage sind und warum natürlich jetzt es super schwierig ist, aus dem Schlamassel wieder rauszukommen, wenn du es versäumt hast, dir diese Kompetenzen und diese Erfahrung aufzubauen. Deswegen kann ich Zalando jetzt gar nicht, so enttäuscht ich bin, kann ich das gar nicht vorwerfen, dass sie das jetzt machen, aber das ist halt... Du hast das Wort bitter verwandt. Das ist halt bitter, ne? Wenn du schon sagst, du hast oder hattest mal einen führenden Player. Und die haben ja wirklich Asos, Boohoo, alle überholt, abgehangen mit ihrer Herangehensweise als Newcomer, als Aufsteiger. Und irgendwann verpufft's und ist die Luft raus. Und das sehen wir gerade jetzt. Also das ist ein bisschen perspektivisch, glaube ich, als Einordnung, was ich mir so ein bisschen rausgearbeitet habe, gerade weil man ja sieht, gut, wenn es die ehemaligen Marktführer nicht machen, kommen halt neue nach und die ersetzen das. Das ist ja Evolution. Evolution ist ja nicht, dass der eine immer besser wird, sondern dass die Besseren die nicht so guten ersetzen. Und dann muss man halt sagen, okay, gut, dann guck mal, was Shein machen, gucken, was andere machen jetzt in dem Modebereich und dann ist Zalando halt eines unter vielen.
Ja, so sieht's wohl aus. Den Aufbau von M&A-Kompetenzen als Versäumnis, das habe ich auch zum ersten Mal jetzt so gelernt, dass das auch eine Pfadabhängigkeit sein kann. das war jetzt auf jeden Fall sehr, sehr interessant, das jetzt hier nochmal so zu hören.
Wobei, wir hatten es ja oft gesagt, ne? Also wir haben ja, also was wäre denn eine Meta oder ein Facebook ohne eine WhatsApp-Übernahme, ohne eine Instagram-Übernahme? Wir hatten es immer, oder bei Microsoft.
Das sind halt immer nur die Großen, die du mitbekommst, ne? Was du ja schon sagst, ne? Also letztens gibt es ja noch ganz viele, also zum Teil hunderte kleine Übernahmen, die gar nicht, von denen man in der Öffentlichkeit gar nicht erfährt, weil die so klein sind, dass sie gar nicht reported werden müssen von den Konzernen.
Ja, und wenn du später dann witzigerweise erfährst, ne, dann startet Amazon einen neuen Service und dann erfährst du, ach, das war die und die drei Übernahmen, die da zusammenkamen und das hat man quasi in einem Team verpackt und ein neues Produkt dann gemünzt. Ja. Dann bekommst du es erst mit und im ersten Moment denkst du, wow, ja genial, und wo kommt Amazon jetzt mit dem Ding wieder her oder Apple mit dem Ding oder Google mit dem Ding? Und das sind oftmals diese kleinen Übernahmen, und deswegen, das ist ja ein bisschen auch das Schade, passiert bei uns ja nichts. Dadurch, dass kein Exit-Kanal da ist.
Das ist genau das, was ich auch gerade gedacht habe und noch sagen wollte. Ne? Zalando wäre natürlich dann auch ein Teil von der Exit-Pipeline gewesen hier in Europa und zum Teil auch hier in Deutschland für ganz viele verschiedene Themen, weil sie entsprechend auch die Flughöhe und auch die Cash-Reserven hatten und noch haben. Das wäre in den letzten Jahren durchaus auch interessant gewesen.
Also vor allen Dingen Zalando ist einer der wenigen, die wir haben. Also deswegen, wir würden uns wünschen natürlich, dass United Internet und Check24 und andere, die immer so ein bisschen, die groß sind, aber die komplett raus sind aus der Thematik, die könnten so, hätten auch die Möglichkeit, aber die ticken ja irgendwie komplett anders. Aber jetzt von der neuen Generation, sage ich jetzt mal, wären Zalando jetzt so einer der Kandidaten gewesen und auch wirklich einer, der halt, Und wir sehen ja jetzt Zalando immer nur als Händler, aber Zalando müsste ja nicht nur Händler bleiben. Also sie könnten ja auch in Richtung Social Media, Entertainment oder was weiß ich reingehen. Also ein bisschen, jetzt nicht das nächste Amazon und nicht genau denselben Weg wie Amazon. Aber man sieht ja, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und du hast da schon Möglichkeiten, wenn du weißt, was deine Kompetenzen sind, wo du hin willst und was du sozusagen erschaffen willst. Und für mich ist dieses Thema Gestalten und Marktgestalter zu sein, ist für mich eigentlich so der Fokus. Und das ist auch so ein bisschen bei mir oder bei Exciting Commerce Back to the Roots. Eigentlich sind nicht die Marktführer interessant, die Marktgestalter sind interessant. Und ob die noch klein sind, aber ambitioniert, ist egal. Die müssen nicht groß sein. Das hat gar keine Rolle. Und die Marktführer sind es meistens nicht, die es treiben. Amazon ist da immer die große Ausnahme. Aber im Grunde ist ein Marktführer irgendwann super langweilig, weil er sehr berechnend nur das macht, was eben reinpasst und gar nicht so sehr die neuen Themen dann so angehen kann, wie man sich, oder also sozusagen auf neue Themen so aufspringen kann, so muss man es vielleicht sagen, wie es die Themen dann auch hergeben. Ne? Und das ist so ein bisschen das. Ja, ist schade. Ich bin so hin und her gerissen bei Zalando, weil es klingt jetzt immer so vernichtend dann, wenn man es so total negativ nur beurteilt. Aber es ist aus einer Potenzialsicht beschrieben. Es ist nicht so, dass Zalando tot werde damit. Und wie gesagt, der B2B-Bereich hat Potenzial. Aber dieses Gesamtkonstrukt ist jetzt sehr, sehr schwieriges. Anders als möchte ich mich auch da jetzt mal abgesehen von dieser Ausgabe nicht mehr groß daran abarbeiten, weil das ist halt so und der Weg ist gelegt und vielleicht überrascht uns Zalando noch irgendwann an einem Punkt, dass man sich also besinnt, das klingt auch wieder so überheblich, aber dass man sozusagen wieder in so einen Modus kommt, nee, wir haben trotzdem noch Ziele und Ambitionen und wir sind nach wie vor im Grunde einer der relevanten Player, also könnten es, aber dann ist die Bottomline halt erstmal, wie bei Amazon auch, 15 Jahre musstest du dich rechtfertigen, dass du kein Ergebnis lieferst, weil du kannst immer wieder mit derselben Leier sagen, ja, aber wir investieren in Zukunft, wir haben noch so viele Pläne und große Themen und so. Und das ist natürlich, das ist schwierig, klar, so hat man es leichter, man sagt, nee, seht, wir verdienen doch Geld und wir versprechen euch, in 5 Jahren noch viel mehr Geld zu verdienen und dann sind wir ein richtig schönes, ernstzunehmendes Unternehmen. Ja, mei.
Ja, damit kommen wir zum Ende unseres großen Zalando-Finales. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.